Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von In bester Verfassung mit meiner Wenigkeit Ralf Janik aus Wien und
Moritz Moos aus Feldkirch.
Moritz, erst einmal, ich hoffe, du bist gut gerutscht und hattest angenehme Feiertage.
Alles perfekt.
Sehr gut. Dann können wir gleich in medias res gehen. Ich möchte heute back to the roots und da möchte ich gleich am Anfang sagen, worüber ich nicht oder zumindest nicht viel mit dir sprechen möchte. Ich möchte nicht viel über Koalitionsgespräche, Sondierungsgespräche und die aktuelle innenpolitische Lage reden. Ich glaube, es ist alles gesagt und fast von jedem, wahrscheinlich auch von dir, wahrscheinlich hast du auch sehr viel darüber gesprochen. Ich habe sehr viel darüber gesprochen. Ich habe mir gedacht, wenn ich dich schon zum ersten Mal im neuen Jahr sehe, virtuell und höre, dann muss ich nicht das bereits für mich zumindest ausgelutschte Thema FPÖ-Kanzler Kickl, gescheiterte Gespräche zwischen ÖVP, SPÖ, NEOS auch noch durchkauen. Vielleicht wird es sich eh nicht vermeiden lassen, aber wenn, dann am Ende gewissermaßen als Addendum, Zwinker, Zwinker.
Das klingt so, als wärst du mit voller Fahrt unterwegs in die innere Emigration. Aber ich würde zumindest zum Schluss gerne noch über die verfassungsrechtlichen Vorschläge sprechen, die nicht zustande gekommene ÖVP-SPÖ-NEOS-Koalition verhandelt hat. Das finde ich nicht ganz unspannend. Und vielleicht sieht man da ja ein bisschen einen Vorgeschmack auf das, was eine künftige FPÖ-ÖVP-Regierung bringen könnte.
Das können wir gerne tun. Was ich auf jeden Fall nicht aber machen möchte, ist dieses ganze Taktik-Geplänkel neu aufwärmen. Ich habe mittlerweile wirklich eine Aversion. Nein, ich bin nicht in der inneren Emigration. Ich würde es gerne sein oder mich auf dem Weg dorthin befinden. Ich schaffe es einfach nicht. Meine Handysucht, meine Involviertheit in das tagespolitische Geschäft ist einfach zu groß. Ohne dem schaffe ich es leider nicht. Ich würde es gerne schaffen. Vielleicht muss ich älter werden. Vielleicht muss ich irgend so ein Retreat. Ein Freund von mir war über Neujahr in einem Retreat. Ich glaube sogar in Vorarlberg. So Yoga-Retreat. Man muss nicht immer gleich nach Thailand. Aber ich schaffe das einfach nicht. Also ich müsste wahrscheinlich wirklich irgendwie mich in so ein Yoga-Retreat in, weiß nicht, Thailand oder sonst wo begeben.
Ja. Auch bei uns gibt es Täler ohne Handyempfang oder noch schlimmer mit Schweizer Handyempfang, was dann sehr teuer kommt. Das ist vielleicht noch die verschärfte katholische Version von kein Handyempfang.
Ja, ich erinnere mich, ich war vor ein paar Jahren wandern im Nenzinger Himmel und ein Teil des Erlebnisses dort zu wandern war neben der Landschaft erstens, dass es kaum andere Menschen gegeben hat und zweitens, dass so ziemlich alle von uns keinen Handyempfang hatten. Ich leider schon, obwohl ich nur Yes habe, aber ich hatte dort Handyempfang, habe aber dennoch dann mich nach den anderen gerichtet und nur einmal ganz kurz auf mein Telefon geschaut, dass sich dann auch ein Journalist gemeldet und ich habe dann sogar ein Interview geführt vom Nenzinger Himmel aus, aber das war so eine kurze Ausnahme, aber ansonsten war ich eine Woche lang handylos und es war toll.
Also besuchen Sie den Nenzinger Himmel, wenn möglich, ohne Yes.
Genau, oder A1, weil ich glaube, Yes ist im A1-Netz. So, wir haben jetzt schon viel zu lang. Na, das wollte ich vorhin schon noch sagen. Wogegen ich nämlich wirklich eine Aversion entwickelt habe, ist dieses Politikanalysieren auf oberflächlichster Ebene. Also dieses, ja, er könnte jetzt das machen und die ÖVP macht einen Rückzieher und der ja, Herr gut, Stocker...
Ja dann lassen wir es gleich bleiben, reißen wir das Pflaster ab, gehen wir tatsächlich in medias res. Über welche VfGH-Fälle möchtest du jetzt reden?
Ja, gut, dass du mich unterbrichst. Zwei habe ich mir ausgesucht. Einerseits Sterbehilfe, Beihilfe zum Suizid Teil 2.
Ja, Jesus.
Und andererseits einen etwas älteren Fall, der aber auch noch einmal aufgekocht wurde, nämlich aus dem Jahr 2022, da hat nämlich der VfGH erstmals in seiner Geschichte Bestimmungen eines Staatsvertrags, nicht von dem Staatsvertrag, sondern von einem Staatsvertrag, also von einem völkerrechtlichen Abkommen, als verfassungswidrig aufgehoben, nämlich der OPEC-Fall. Das sind so die zwei. Und dann vielleicht noch ganz kurz diese Sache, die ich auch sehr schön finde, mit dem Auskunftsbegehren, also der Auskunftspflicht, die jedermann hat und damit auch Nationalratsabgeordnete. Das ist so der dritte, den ich auch nicht unspannend fand. Hast du dir welche angesehen, die du interessant findest und besprechen möchtest? Karfreitag in Kärnten ist auch so ein lustiger Fall.
Ja, den habe ich mir ein bisschen oberflächlich angeschaut und oberflächlich angeschaut habe ich mir auch diese Flughafenkontrollengeschichte. Deine Fälle habe ich mir nicht angeschaut, aber ich habe sicher trotzdem eine Meinung dazu.
Ah ja, diese Flughafenkontrollgeschichte habe ich mir auch ganz, ganz oberflächlich angesehen. Wollen wir vielleicht zeitlich anfangen mit dem OPEC-Fall, weil er der älteste ist. Er ist jetzt noch einmal hochgespült worden, weil der Mitarbeiter der OPEC noch einmal zum VfGH gegangen ist. Aber da hat der VfGH gesagt, nein, jetzt, so wie es aktuell ist, weil es geändert wurde, also dieser Vertrag zwischen Österreich und der OPEC, dieses Amtssitzabkommen, jetzt passt das verfassungsrechtlich. Wollen wir mit dem ganz kurz anfangen?
Sehr gerne.
Okay, wo fange ich an? Also ganz allgemein, Österreich ist ja nicht nur einer von nur 4 Sitzstaaten der Vereinten Nationen, die anderen natürlich New York, wo alle Hauptorgane mit Ausnahme vom Internationalen Gerichtshof sind, der sitzt in Den Haag, wo auch der Internationale Strafgerichtshof sitzt, weswegen die zwei immer verwechselt werden.
Den Haag ist auch kein Staat.
Aber Teil eines Staats.
Also Österreich, die USA, die Niederlande und Kenia, oder?
Naja, Niederlande eigentlich nicht, weil ja,
die
quasi
Schweiz
der
auch.
IGH...
Ja, der IGH stimmt, ja, also in Niederlande nicht. Österreich, USA, Schweiz und Kenia, so, oder?
Genau, Nairobi. Und ich finde das natürlich insofern spannend, weil eben der IGH, obwohl er ein Hauptorgan der UNO ist, eine gewissermaßen eigene, jetzt nicht Rechtspersönlichkeit hat, aber innerhalb des UN-Systems eine Art Sonderstellung genießt, weil er eben im eigenen Namen spricht. Also jetzt könnte man sagen, naja, aber es ist ja trotzdem ein UNO-Hauptorgan, insofern sind die Niederlande auch ein Sitz der Vereinten Nationen, aber typischerweise meint man damit eben eigentlich, wo Sitze vom Sekretariat sind und eben New York als der wichtigste, weil eben die USA so eine treibende Kraft waren bei der Etablierung der UNO, haben sie natürlich auch geschaut, dass die UNO sich dann auch auf ihrem Grund und Boden befindet. Das ist natürlich dann auch wichtig, wenn ein Donald Trump oder noch viel wichtiger, wenn ein Elon Musk irgendwann mal in das Budget schaut und merkt, Moment einmal, wir zahlen da, ich glaube so fast 30% des UNO-Budgets kommen ja von den USA. Und wenn der sagt, warum zahlen wir das alles? Und wenn dann sein DOGE, sein Department of Governmental Efficiency, da dahinter kommt, dann wird es spannend für die UNO, weil wenn die USA mal sagen, wir zahlen nicht nur zu spät, weil sie zahlen immer zu spät, sondern gar nicht, dann stellt sich die Frage, wie sich das ganze Ding finanziert. Jedenfalls nicht aus den Einnahmen, die sie lukrieren von Österreich. Umgekehrt hat Österreich auch keine Mieteinnahmen von der UNO übrigens. Es gibt da diesen symbolischen Schilling, der umgerechnet wurde in Euro.
7 Cent.
Genau. Der war auch, ich habe das mal gefragt beim Finanzministerium, auch das wird wirklich überwiesen, jedes Jahr.
Natürlich, das ist ja auch, sonst hättest du eine Rechtsgrundlage, das Amtssitzabkommen zu beenden.
Ja, das wollen wir ja gar nicht. Also,
Mietzinsverzug, die sind quasi Friedenszinsler im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, das ist schön gesagt. Das Außenministerium betont ja auch regelmäßig, wie wichtig die UNO aufgrund gewisser Umwegrentabilitäten ist, weil sie eben Geld bringt. Ich kann das zum Beispiel auch sagen, es gibt ja auch einen Master an der Sigmund Freud Privatuniversität beispielsweise und da ist natürlich auch ein Verkaufsargument, dass man sagen kann, hier in Wien nicht nur eine lebenswerte Stadt, sondern auch ein UNO-Sitz und auch ein Sitz von anderen internationalen Organisationen, die mit der UNO zusammenhängen, zum Beispiel UNODC, United Nations Office for Drugs and Crime oder die UNIDO, die internationale Entwicklungsorganisation, die ja auch in Wien sitzt. Also das sind ja all diese Organisationen, die es hier gibt, weil Österreich damals unter Kreisky vor allem diese aktive Neutralitätspolitik gefahren ist und da eben argumentiert hat, wir sind zwar eher dem Westen zuzuordnen, aber jedenfalls nicht militärisch dem Westen zuzuordnen. Wir sind am äußersten Rand hin zum Ostblock. Na, dann siedelt doch 1-2 Organisationen bei uns an, unter anderem eben die UNO selbst und auch Sonderorganisationen und natürlich auch die OPEC, also die Organization of Petroleum Exporting Countries, wo Österreich natürlich, wie der Name schon sagt und wie man sich denken kann, nicht selbst Mitglied ist und gar nicht sein kann, weil wir eben kein Erdöl exportierender Staat sind.
Seit den 50er Jahren nicht mehr, nein.
Wir haben in den 50er Jahren Erdöl exportiert?
Naja, wir haben ja aufgrund des Staatsvertrages den Russen ziemlich viel Erdöl liefern müssen, quasi als Entschädigung für die Besatzungskosten. Und dann irgendwann haben wir angefangen zu importieren. Aber Österreich hat sich eigentlich relativ lange mit Erdöl selbst versorgt. War auch ein großes Argument für den Anschluss im Übrigen. Die Deutschen haben dringend dieses Erdöl gebraucht.
Ich dachte, es wäre nur darum gegangen, das deutsche Volk unter ein Dach zu bringen.
Oh, sweet summer child.
Ich habe auch gerade, ist ja egal, sagen wir es halt, so viele hören eh nicht zu. Ich habe auch mal wieder in Mein Kampf nachgelesen. Weil ich, ja, nicht, dass du Kontext reißen, bitte.
Ja, Das ist ein wunderbar. Also, wenn mal jemand einen Best-of-Zusammenschnitt macht, dann sollte dieser Halbsatz vorkommen. Aber bitte erzähl ihn weiter, damit du nicht ganz so in Condemnation landest.
Ich habe nämlich einen Beitrag in meiner Kolumne für den Pragmatikus geschrieben. Ich werde diesen
das
Beitrag.
Das macht es jetzt nicht gerade besser. Aber ja, Pragmatikus und mein Kampf, erzähl mehr.
Ja, und da habe ich eben ein bisschen darüber geschrieben, dass die USA jetzt ganz offen wieder in Einflusssphären denken. Und da habe ich auch dieses alte Denken, das ich eben in meinem Kampf finde, zitiert, wo er eben auch davon spricht, dass Deutschland, weil es so klein ist, weil seine Bevölkerung viel mehr Platz braucht, eben in Richtung Osten sich erweitern muss. Und das steht schon in meinem Kampf ganz explizit drin.
Volk ohne Raum ist dann der große Roman, der nicht von Hitler kommt, aber der auf diesem Gedankengut aufbaut, beziehungsweise das Gedankengut auf ihm.
Genau, aus dem Jahr 1926. Der Autor heißt mit Nachnamen Grimm, nicht zu verwechseln mit den Märchenbrüdern Grimm. Hast du gewusst, dass diese ganzen Märchen ursprünglich gar nicht für Kinder gedacht waren? Es waren einfach Erzählungen. Und irgendwann später man halt gesagt, Märchen für Kinder, aber die sind ja eigentlich, ich habe mir das nämlich immer gedacht, schon als Kind vielleicht nicht, aber dann später, die sind ja teilweise richtig brutal.
Ja, ja, wenn man sich die Originale durchliest, dann, und da gibt es ja tatsächlich dann Originalsammlungen. Das Spannende an diesen Grimmschen Märchen ist ja auch, dass sie zerzählt wurden, so wie Lieder oft zersungen werden. Also da hat dann von gewissen Volksliedern jede Familie eine eigene Version. Und bei den Gebrüdern Grimm gibt es natürlich auch unzählige, dann schön gewaschene Versionen. Aber wenn man tatsächlich diese Märchen liest, die sie zusammengetragen haben, auch in diesem wunderbaren alten Deutsch, dann ja, sind die sehr brutal. Und nicht sehr kindgerecht, außer man hat vor, das Kind zu traumatisieren.
Ja, oder man würde sagen, na, hat uns auch nicht umgebracht damals. Das sagen ja auch viele. So, wenn man jetzt zum Beispiel sich alte Spielplätze ansieht, die nicht so überall ausgepolstert waren, und da sagen wir auch, na, wir haben ja auch überlebt. Und jetzt sind die Kinder alle so verweichlicht, weil die Spielplätze so kinderfreundlich sind.
Um den Kreis wieder zu schließen, na, wir haben ja auch überlebt, hat der VfGH, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bis zu einem gewissen Grad auch zu diesem OPEC-Mitarbeiter gesagt, der zum zweiten Mal aufgetaucht ist und der dann leider erfahren musste, dass es jetzt ein internes Streitschlichtungselement für ihn gibt.
Genau, weil das ist schon der Knackpunkt bei diesem Verfahren bzw. bei diesem Vorbringen. Ein Mitarbeiter der OPEC hat eben sich beschweren wollen und hat dann aber keine Chance gehabt, beim Arbeits- und Sozialgericht irgendwie gegen die OPEC wegen einer arbeitsrechtlichen Streitigkeit vorzugehen, weil österreichische Gerichte eben sagen, die OPEC sowie andere internationale Organisationen genießt in Österreich ja Immunität. Diese Immunität ist wichtig, um das von Einflüssen des Staates, in dem sie sich befinden, freie Tätigsein einer internationalen Organisation zu gewährleisten. Das habe ich jetzt sehr, sehr komplex gesagt. Es ist einfach nur dazu da, dass eben Österreich die OPEC nicht stört, indem sie irgendwelche Gerichtsverfahren selbst anstrengt oder eben zulässt und dann die OPEC, die ja, das ist die Konzeption oder das ist der Gedanke dahinter, ja schutzlos ausgeliefert ist Österreich, weil sie ja kein eigenes Militär hat beispielsweise oder auch keine eigene Polizei im eigentlichen Sinn. Das ist der Gedanke dahinter zu sagen, dort wo sie sich befindet, genießt sie umfangreiche Privilegien und Immunitäten, damit sie eben möglichst ungestört oder komplett ungestört agieren kann als verlängerter Arm ihrer und auch eigenständiger Arm von ihren Mitgliedstaaten.
Als grausamer Politikwissenschaftler, der ich bin, würde ich sagen, damit besticht man internationale Organisationen, um ihnen Steuerfreiheit und möglichst große Rangierfreiheit ihren Mitarbeitern gegenüber zu gewähren, damit sie einfach überhaupt erst herkommen.
Ja, das auch. Und man, das gibt es ja mittlerweile so eine Art, kann man richtig sagen, eine Art Wettlauf um internationale Organisationen, eben weil sie so wichtig sind, weil sie Geld hineinbringen, weil sie auch Renommee bringen, wenn man eben Sitzstaat von einer internationalen Organisation ist. Und die lockt man eben mit unterschiedlichen Sachen an, dass man sagt, wie es Wien ja auch bei Touristen macht, wir haben ein tolles Kulturprogramm und das Essen ist gut und es ist sicher, aber eben auch, indem man sagt, bei uns könnt ihr möglichst ungestört tun und lassen, was ihr wollt. Und das ist eben der Knackpunkt.
Man denke an die internationale Sportmafia, die sich in der Schweiz niedergelassen hat und dort ihre Gewinne gut unterbringen kann.
Darauf wäre ich jetzt nicht eingewählt, die hören eh nicht zu, sonst würde ich sagen, das ist noch klagbar. Ja. Aber was ich eben dabei ganz, ganz toll finde, ist, dass das ja auch nicht mehr ganz absolut gilt. Also internationale Organisationen haben ja lange Zeit noch weitergehende Immunität genossen und tun es auch noch heute als Staaten, weil ihre Immunität zwar nicht mehr ganz absolut ist, Eine Zeit lang war sie wirklich quasi absolut, aber doch relativ weit geht. Während man bei Staaten ja unterscheidet zwischen Acta Iure Gestionis und Acta Iure Imperii und sagt, Staaten haben nur Immunität für hoheitliches Handeln, zum Beispiel kriegerisches Handeln, weil man da sagt, das ist etwas, was in dem Sinne mit einer regulären Armee nur Staaten tun können, während man diese Unterscheidung bei internationalen Organisationen nicht in der gleichen Form hat und kennt, weil sie ja gewissermaßen auch gar nicht so hoheitlich handeln können, weil sie ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, ja gar keine eigene Armee haben. Aber diese Organisation, die OPEC in dem Fall zum Beispiel, hat nicht mehr so eine absolute Immunität, weil man eben sagt, Moment, es gibt ja trotzdem noch ein paar Menschenrechte, die gewährleistet werden müssen, auch von Österreich, wo die EMRK bekanntlich im Verfassungsrang steht. Das heißt, der VfGH muss und kann sich auf die EMRK berufen, auf die Europäische Menschenrechtskonvention, wenn jemand zum Beispiel sagt, Moment, ich habe eine arbeitsrechtliche Streitigkeit in Österreich, kann nicht zu den österreichischen zuständigen Gerichten gehen und bei der OPEC gibt es kein faires Verfahren. Ich werde also in meinem Recht auf ein faires Verfahren, das auch einschließt, das Recht auf Zugang überhaupt zu einem Gericht, das unparteiisch und objektiv agiert, verletzt. Und da hat der VfGH nicht nur, weil das seine eigene Erfindung war, sondern weil es da auch schon etablierte Rechtsprechung vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dem EGMR, gibt, gesagt, dass die Immunität der OPEC nur unter der Bedingung gilt, dass sie ein eigenes Streitbeilegungsverfahren hat, das das Recht auf ein faires und unparteiisches Verfahren gewährleistet und auch den Zugang zu einem solchen Verfahren.
Und jetzt lass mich zynisch nachfragen, die OPEC hat da jetzt drei Ölscheichs hingesetzt, die total unabhängig sind und dem Mitarbeiter gesagt haben, schleich die. Und der wollte dann noch einmal zum VfGH und der hat gesagt, nein, die drei Ölscheichs sind schon super.
Das hast du jetzt sehr, sehr zynisch gesagt. Naja, es steht jetzt halt im Amtssitzabkommen mit der OPEC was anderes drin. Ja? Also es wurde extra das Amtssitzabkommen geändert und da hat man jetzt eben vorgesehen, dass extra drinnen steht, ich kenne jetzt die Regierungsvorlage noch, Moment, ich suche es jetzt mal heraus, extra für dich, wenn du schon so zynisch bist.
Weil ich ganz zynisch wäre, würde ich meinen, dass man vielleicht die arbeitsrechtlichen Verhältnisse von Putzfrauen in saudi-arabischen Botschaften eher strenger regeln sollte, als die von wohlverdienenden Mitarbeitern internationaler Organisationen, aber da schieße ich vielleicht übers Ziel hinaus.
Nein, das ist gar nicht zynisch, weil das ist ja wirklich ein elementarer Unterschied. Ganz allgemein, wenn wir jetzt auf diese Ebene gehen, dass ja sehr oft die Leute, die sich etwas erstreiten, ja gewisse finanzielle Mittel überhaupt brauchen oder auch überhaupt die Kenntnis, dass sie ein solches Recht haben könnten. Und als drittes noch, dass es nicht so viel gibt, was sie verlieren können. Also es gibt ganz viel Unrecht, auch in Botschaften, wo man weiß, dass Menschen in sklavenartigen oder zumindest zwangsarbeitsartigen Verhältnissen angestellt sind, man ihnen vielleicht den Pass wegnimmt oder sonst wie Druck auf sie ausübt, dass sie da 6 bis 7 Tage die Woche, weiß nicht wie viele Stunden arbeiten als Kindermädchen oder was auch immer. Und das sind dann die Menschen, die typischerweise nicht zu Verfassungsgerichten Zugang haben, allein schon faktisch nicht oder weil sie gar nicht erst dahin kommen, dass sie mit einem Anwalt mal sprechen oder dass sie sonst wie die finanziellen Mittel hätten oder überhaupt das Bewusstsein hätten, dass sie theoretisch sich rechtlich wehren können. Und selbst wenn sie das praktisch machen, die Konsequenzen so verheerend wären, dass sie das nicht tun würden. So, ich habe jetzt aber das OPEC. Ich finde immer nur, wenn ich Google OPEC Amtssitzabkommen, immer nur den OPEC-Fonds für internationale Entwicklung. Den gibt es nämlich auch. Der ist davon aber getrennt.
Vielleicht schalten die Google Ads, damit man es nicht findet.
Ja, wo ist denn das? Ich habe es nämlich erst gestern habe ich es noch gefunden, weil man hat ja das Gesetz extra verändert und ich wollte es jetzt vorlesen, weil das eben die schöne Theorie ist, ja, ob das in der Praxis wirklich so ist. So.
Sehr geehrte Fahrgäste, bitte überlassen Sie Ihren Sitzplatz anderen Personen, wenn diese ihn notwendiger brauchen. Achtung, zwischen Bahnsteig und U-Bahn-Türe ist ein Spalt.
Du wohnst ja gar nicht mehr in Wien, warum weißt du das überhaupt noch?
Manche Dinge prägen sich einem ein, wobei ich sagen muss, ich habe den alten U-Bahn-Sprecher eigentlich immer lieber mögen. Dr. Karl Rennering, Parlament, umsteigen zu den Linien.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Na, das kommt drauf an, wann, aber das war dann 2 je Was ist da noch? Eins, naja, wahrscheinlich ist man mit eins ja vielleicht hingefahren. Je fährt er schon lange nicht mehr, die gibt es ja nicht mehr. Ah, alles tragisch. Und dann ist, glaube ich, na, fährt er noch irgendeine 40er-Linie auf? Ich glaube nicht. Ich glaube, man hat nämlich den, schlag mich tot, den 42er, was das war, zusammengelegt und dann, ja, seit die Ringlinien nicht mehr sind, bin ich total verwirrt.
So, ich finde es trotzdem nicht. Ich habe jetzt auch extra reingeschaut in das einschlägige Erkenntnis, das letzte eben vom VfGH und da steht immer nur das Protokoll. Ah, Moment, jetzt habe ich es, jetzt habe ich es. Da. Ja, wunderschön. Artikel 9 des Amtssitzabkommens wird wie folgt geändert. Also eben, das ist der zur Immunität, zur Befreiung der Jurisdiktion, also der gerichtlichen Zuständigkeit. Und hier steht eben drin, die OPEC und ihr Eigentum, wo immer es liegt, und in wessen Händen es sich befindet, ist von jeglicher Jurisdiktion befreit. Jetzt kommt der wichtige Teil. Es sei denn, dass die OPEC in einem besonderen Fall ausdrücklich auf ihre Immunität verzichtet hat. Es besteht jedoch Einverständnis, dass der Verzicht sich nicht auf Zwangsvollstreckungsmaßnahmen erstrecken kann. Das ist das eine. Also eine internationale Organisation kann sich natürlich ganz allgemein immer freiwillig in ein Verfahren einlassen. Sie muss aber nicht.
Und der Exekutor kann nicht kommen.
Und das Zweite, das finde ich auch sehr spannend, wegen diesem leidigen Thema, was passiert, wenn man einen Unfall mit einem Diplomaten hat oder mit einem Mitarbeiter einer internationalen Organisation. Da hat man eben in Artikel 9 Absatz 1b hineingepackt, im Falle einer zivilrechtlichen Klage durch einen Dritten auf Schadenersatz ohne S im Zusammenhang mit dem Betrieb von Kraftfahrzeugen im Auftrag der OPEC in Österreich. Also da kann man, wenn man einen Unfall mit einem OPEC-Mitarbeiter hat, da gibt es eben keine Immunität. So, und jetzt ist der eigentlich wichtige Passus, aber ich finde dann immer alles wichtig und möchte dann immer alles vorlesen. Der zweite Absatz, nämlich arbeitsrechtliche Streitigkeiten zwischen OPEC und den Angehörigen ihres Personals oder ehemaligen Angehörigen ihres Personals werden durch einen unabhängigen und unparteiischen Streitbeilegungsmechanismus, der die Rechte der Angehörigen des Personals oder der ehemaligen Angehörigen des Personals schützt, entsprechend den internen Vorschriften von OPEC beigelegt. Die von diesem Mechanismus getroffenen Entscheidungen sind für die Parteien endgültig und bindend. Aber interessanterweise, und da sind wir wieder bei deinem Kritikpunkt, hat, glaube ich, noch kaum jemand, nicht niemand, aber kaum jemand genau gesehen, wie dieses interne Streitbeilegungsorgan, dieser unparteiische Streitbeilegungsmechanismus wirklich aufgebaut ist und funktioniert. Es steht auch nicht im aktuellen Verfassungsgerichtshofserkenntnis drin, er ist nicht angehängt, es wird einfach nur pauschal auf ihn verwiesen. Also man kann sich da jetzt fragen, ob der den eigentlich hohen Standards, die der EGMR im Fall Wade and Kennedy und Beer and Regan, das sind diese beiden einschlägigen Entscheidungen, aufgestellt hat, nämlich dass das interne Streitbeilegungsorgan einer internationalen Organisation vergleichbar sein muss mit einem unparteiischen und unabhängigen Gericht, wie man es aus Staaten im Europarat, also den Mitgliedern von der Europäischen Menschenrechtskonvention, kennt oder verlangt.
Ich bin mir sicher, da hat man die Jurisprudenz, die man in Venezuela und Saudi-Arabien findet, über die OPEC ergossen und sichergestellt, dass die arbeitsrechtlichen Streitigkeiten dort im gegenseitigen Einvernehmen geschlichtet werden.
Gewisse Restzweifel sind durchaus angebracht. Ich denke, dass das für die Republik nicht angenehm war, weil der Republik es ja wichtig ist, dass es auf ihrem Gebiet internationale Organisationen gibt, dass sie auch bleiben. Ich denke da ans König-Abdullah-Zentrum für interreligiösen und interkulturellen Dialog. Das war eine ziemliche Schmach, dass das wieder abgezogen ist in Richtung Lissabon,
Das
wenn ich mich
Lustige ist,
richtig
dass
entsinne.
Österreich immer noch depositär ist für das Abkommen, für dieses Zentrum. Das heißt,
Und immer noch Mitglied.
der Vertrag liegt immer noch bei uns und Mitglied sind wir auch noch. Zahlen tun wir wahrscheinlich, nein, ich glaube, das zahlen die Saudis, aber wir haben halt nichts mehr davon. Aber schön, dass Sie da waren. Es wird nicht an jedem Freitag geköpft, möchte ich da nur noch anmerken. Gehen wir zum nächsten Fall über, Ralf. Welchen hast du da ausgesucht?
Ah, ja, die Sache mit der Beihilfe zum Suizid. Man sagt ja jetzt auch nicht mehr Selbstmord, auch gesetzlich steht der Selbstmord nicht mehr drin, weil dieser Begriff so religiös aufgeladen war, weil er eben mit sich gebracht hat eine Wertung, dass man sagt, wenn jemand sich das Leben nimmt, dann mordet er sich selbst, er begeht Frevel an Gott. Und da gab es ja schon eine wesentlich ältere Entscheidung vom Verfassungsgerichtshof, wo er eben gesagt hat, dass das pauschale Verbot von Beihilfe bei einem damals noch eben Selbstmord gegen die Selbstbestimmung des Menschen verstößt. Und jetzt hat eben unter anderem auch der Wolfram Proksch von Ethos Rechtsanwälte, der da sehr umtriebig ist, noch einmal die Sache vor dem Verfassungsgerichtshof ausjudizieren lassen, hat ihn vor den Verfassungsgerichtshof, hat er die Sache noch einmal gebracht, weil es eben auch gibt weiterhin ein Werbeverbot. Und dann gibt es noch, wenn man nicht innerhalb von einem Jahr, nachdem man das Verfahren abgeschlossen hat, damit man eben so ein Präparat bekommt, um sich damit das Leben zu nehmen, muss man, wenn man das nicht innerhalb von einem Jahr getan hat, den ganzen Prozess noch einmal durchlaufen. Also eben vor allem mit zwei Ärzten sprechen, von denen einer ein Palliativmediziner ist. Und das hat er noch einmal vor dem Verfassungsgerichtshof und andere Dinge auch. Aber dass man die zwei Dinge, wo er erfolgreich war, also einerseits diese zeitliche Befristung, da war er erfolgreich, dass er das moniert hat. Warum ist das befristet? Warum muss man dann noch einmal den ganzen Prozess starten, wenn man eben eine Sterbeverfügung erlässt und erlassen hat und geschrieben hat? Und warum muss man dann, wenn man das nicht innerhalb von einem Jahr dann eben sich ein Präparat holt, mit dem man sich verlässlich, ich habe eine befreundete Pharmazeutin gefragt, die hat gesagt, die Dosis, ja, die ist absolut verlässlich, also da wird es nie jemandem passieren, dass der das nimmt und am nächsten Tag aufwacht in einem noch schlechteren Zustand als davor, aber eben, dass man dieses Präparat, auch wenn man es nicht innerhalb von einem Jahr holt, dann immer noch bekommen kann und zumindest nicht, also dass da gesetzlich nachgebessert werden muss, man nicht den ganzen Prozess durchlaufen muss, aber der Verfassungsgerichtshof hat hier auch offen gelassen, dass man eben zumindest, wenn man das nochmal nicht ganz durchlaufen muss, aber zumindest noch einmal zum Beispiel mit einem Arzt sprechen muss oder vielleicht zumindest mit einer Psychologin, was auch immer. Also er hat das dem Gesetzgeber noch offen gestellt, aber jedenfalls kann es nicht sein, dass man, wenn man das in einem Jahr nicht getan hat, dann auf einmal noch einmal alles von vorne beginnen muss. Dabei muss man ja auch im Hinterkopf behalten, dass viele Menschen, die die Kriterien erfüllen für seine Sterbeverfügung, dass diese Menschen ja oft auch alles andere als mobil sind. Und dementsprechend wäre das eine Zumutung, dass man sagt, na, jetzt habt ihr es nicht in einem Jahr geholt, jetzt müsst ihr noch einmal mit beiden Ärzten reden und noch einmal alles durchlaufen. Und das ist ja auch nicht gerade angenehm, so ein ganzer Prozess.
Ich war diesem Erkenntnis ja grundsätzlich eher kritisch gegenüber eingestellt. Es hat auch, sogar wenn man das Ergebnis teilt, meiner Meinung nach sehr berechtigte Kritik daran gegeben, dass der Verfassungsgerichtshof eben die Beihilfe zum Suizid, jetzt heißt es, wenn ich das richtig habe, Mitwirkung an der Selbsttötung, nicht aufgehoben hat, weil man ja durchaus berechtigt sagen kann, wenn man der Meinung ist, dass jemand sich selbst töten können soll und jemand, der zum Beispiel vom Hals abwärts gelähmt ist, darf das nicht, weil der andere bestraft wird. Es ist doch nicht ganz konsequent in der Sache, aber der VfGH hat das jetzt aufrechterhalten. Anzumerken ist, dass du richtig gesagt hast, dass man eben diese Beihilfe zum Selbstmord, das früher gegeben hat, jetzt als Mitwirkung zur Selbsttötung qualifiziert hat, der Begriff Selbstmord im StGB aber trotzdem noch mehrfach vorkommt, nämlich immer dann, wenn es um Qualifikationen geht, zum Beispiel wenn der Selbstmord eine Konsequenz einer Tat ist, also das zum Beispiel bei der beharrlichen Verfolgung, und das haben wir leider Gottes auch schon erlebt, dass das Menschen in den Suizid treibt und da dann natürlich eine höhere Strafe droht. Aber das heißt im StGB noch immer Selbstmord in diesen Paragraphen.
Ja, der Wortlaut Selbstmord selbst ist nicht verfassungswidrig, aber wenn man schon da was neu aufrollt, dann hat man gesagt, dann wird man das Wording hier entsprechend verändern. Und jetzt möchte ich ganz kurz nur vorlesen, auch die Passage eben zum Begrenzen von einem Werbeverbot, weil, und da verstehe ich natürlich schon die Abwägung zu sagen, man hat Angst, wenn da jetzt ganz offensiv geworben wird, weil man denke auch daran, zum Beispiel in Österreich wird typischerweise nicht darüber berichtet, wenn jemand sich das Leben genommen hat, also wenn jemand zum Beispiel sich vor eine U-Bahn geworfen hat und das wird dann im Radio mit oder eben bei einer Durchsage mit einem Rettungseinsatz oder mit einem technischen Gebrechen.
Wenn ich da kurz reingrätschen darf, natürlich die Suizidberichterstattung ist sehr eingegrenzt aus guten Gründen und eben diesen. Und wenn man einen Vergleich braucht an internationalen, wie sowas unglaublich schief gehen kann, dann soll man sich bitte nur die Arzneiwerbung in den USA und anderen Staaten anschauen, die ja wirklich teilweise katastrophale Verhältnisse mitgeschaffen hat, die Opioidkrise in Amerika, kommt auch nicht nur daher, dass die Pharma-Riesen alle Ärzte bestochen haben, um ihre Medikamente zu verschreiben, sondern wenn ich den Fernseher aufdrehe und da kommt alle 2 Sekunden irgendeine Arzneimittelwerbung, dann bin ich natürlich dazu verleitet, zum Arzt zu gehen und dieses Arzneimittel zu verlangen, auch wenn ich es vielleicht nicht unmittelbar brauche. Ich bin ein großer Fan des Werbeverbots für verschreibungspflichtige Medikamente in Österreich und ich bin auch ein großer Fan des Werbeverbots für Suizid.
Ich bin heute zur Apotheke gegangen, weil ich schon relativ lange ein entzündetes und verstopftes rechtes Ohr habe und habe es leider nicht verhindern können, weil ich mich einfach zu wenig auskenne, dass mir die Dame dort ein völlig nutzloses Medikament angedreht hat.
Ein Homöopathikum.
Also nicht ganz, aber ich habe es erst danach gegoogelt und sie hat natürlich sehr vertrauenserweckend gewirkt. Die haben ja auch einen weißen Kittel an. Es ist immer dieser verdammte weiße Kittel.
Ich finde das auch ziemlich arg. Mir ist das in der Apotheke schon ein paar Mal fast passiert, dass man mir wirklich Homöopathika verkauft hat, ohne mir zu sagen, dass es welche sind.
Es sind, glaube ich, keine richtigen Homöopathiker, aber ich habe dann dieses Medikament gegoogelt und habe dann einen Artikel von Stiftung Warentest gefunden, wo drin gestanden ist, dass es nicht wirklich hilft und habe sogar eine Entscheidung aus der Schweiz gefunden, die dem Hersteller des Medikaments verboten hat zu sagen, dass es gegen Grippe hilft. Er darf nur sagen, es hilft bei Grippe. Aber weil eben
auch
nicht,
schön.
Ja, es ist nicht entsprechend erwiesen, dass es eben gegen Grippe hilft, sondern es lindert, aber es hilft jetzt nicht im Kampf des Körpers gegen die Grippe. Und da habe ich mir gleich gedacht, warum habe ich nicht gleich gefragt oder gleich vor Ort gegoogelt, aber es war wirklich dieser weiße Kittel, diese Frau mittleren Alters mit rot gefärbten Haaren, sie hat auch noch eine Brille aufgehabt und so einen Anstecker mit einer Asklepios-Schlange.
Ja, das heißt, dann ist sie wirklich Pharmazeutin und nicht nur eine Gehilfin. Aber ja, mir ist es tatsächlich einmal so gegangen, da habe ich auch furchtbare Ohrenschmerzen gehabt und war dann in Wien bei einer Apotheke und die hat mir dann auch Ohrentropfen gegeben. Da bin ich dann hinterher drauf gekommen, dass die eigentlich verschreibungspflichtig sind, aber ich glaube, in absoluten Ausnahmefällen dürfen die Apotheker die auch so hergeben. Aber ich war sehr dankbar, weil ich glaube nämlich, dass solche Ohrentropfen wirklich in der Regel, wenn sie wirken, verschreibungspflichtig sind.
Ja.
Und Mittelohrentzündungen sind nicht sehr angenehm und die haben mir sehr geholfen. Also es gibt auch die positiven Beispiele, wir wollen ja kein Apotheker-Bashing betreiben.
Nein, aber die Asklepios-Schlange muss mit Vorsicht eingesetzt und auf dem Gewand angesteckt werden. Darauf möchte ich schon pochen. Und auch dieser weiße Kittel. Ich erinnere mich, wir hatten einen Mathelehrer mit einem weißen Kittel. Der hat automatisch mehr Autorität ausgestrahlt.
Wieso unterrichtet man Mathe mit einem weißen Kittel?
Ich weiß es nicht. Aber er hat
war vielleicht auch Chemiker nebenbei.
Er hat automatisch glaubwürdiger gewirkt. Es ist einfach so. So, jetzt mal zurück zu dem Werbeverbot für Suizid. Also ich bin natürlich auch ganz bei dir. Radikal libertär gedacht, lässt es sich natürlich nicht rechtfertigen. Aber soweit sind wir in Österreich noch nicht. In Österreich hat man eben versucht abzuwägen, zu sagen, man möchte auf keinen Fall in Richtung Suizidgesellschaft. Und das hat ja auch das damalige Erkenntnis vom VfGH geprägt. Diese Sorge, wenn man das aufweicht oder eben dieses Verbot abschafft von der Beihilfe beim Suizid, dass das in Richtung suizidaler Gesellschaft gehen könnte. Und ich habe ein Familienmitglied, das in einem Pflegeheim arbeitet und alle von denen sagen, das Letzte, was sie in ihrem Leben wollen, ist in einem Heim landen. Und wenn die Leute, die im Heim arbeiten, sagen, dass sie auf keinen Fall in einem Heim landen wollen, dann sagt das auch sehr viel aus. Und einige von denen sagen, dann hole ich mir davor dieses Präparat. Aber auf keinen Fall möchte ich in einem Heim landen, das so ist wie das, in dem ich arbeite. Stichwort Pflegekrise, aber ist schon wieder ein anderes
Thema. Würden Justizwachebeamte vielleicht auch über ihren Arbeitsplatz sagen, aber das ist wahrscheinlich was anderes.
Ja.
Man möge mir den Zynismus verzeihen. Ja, auf jeden Fall, der VfGH hat das Werbeverbot aufrechterhalten mit, so nehme ich an, guten Gründen.
Naja, nicht ganz. Also er hat gesagt, Werbeverbot ja, aber gleichzeitig hat er gesagt, dass natürlich nicht jeglicher sachlicher Hinweis auf die Inanspruchnahme einer Hilfeleistung im Sinne des Sterbeverfügungsgesetzes zu verbieten ist. Und nicht jede Ankündigung, eben dass man sagt, ich biete das an. Ich zum Beispiel als Mediziner bin ein Befürworter des Rechts auf Suizid und in meiner Praxis sind Menschen, die das in Anspruch nehmen wollen, willkommen und ich werde sie entsprechend aufklären. Also dass man sagt, zum Beispiel sich positioniert Man kann es nicht in Fernsehwerbung
schalten. Weil ansonsten könnte ich zum Beispiel als Mediziner, der das macht, nicht einmal ein Interview geben. Und das wäre dann wieder eine Einschränkung anderer Grundrechte, die wahrscheinlich auch nicht gut gehen würde. Also ich verstehe die Argumentation schon sehr. Es gibt einen Unterschied zwischen Berichterstattung und Werblichkeit. Und wenn ich mit einem Arzt darüber spreche, wie das so ist für die Patienten, wenn er das macht, dann ist das was anderes, als wenn er sagt, kommet zu mir und lasset euch töten.
Genau. Und deswegen hat der VfGH gesagt, dass aus den genannten Gründen eben vor allem Artikel 10, die Meinungsfreiheit, die nicht absolut gilt, das auch kurz als Hinweis in Richtung Elon Musk und diese Leute, die immer von Free Speech reden, aber selbst eigentlich dann nicht so toll finden, die Free Speech, wenn man
sie kritisiert. Die Leute blockieren lassen auf Twitter, die sie kritisieren.
Zum Beispiel, oder nicht mehr erlauben, dass man untere Tweets kommentiert, also so Free Speech sind die dann auch nicht. Egal, aber jedenfalls hat der VfG dann gesagt, dass eben aus den genannten Gründen vor allem der Möglichkeit, die Meinungsfreiheit zwar zu beschränken, aber nur in Maßen, die Wort- und Zeichenfolge anbietet, ankündigt oder in § 12 Absatz 1 Sterbeverfügungsgesetz gegen Artikel 10 EWRK verstößt oder ihm widerspricht und daher aufzuheben ist. Da ist jetzt eben die Frage, wie man das neu formuliert, dass man eben sagt, einerseits Werbung bleibt verboten, dass man nicht im Radio sagt, du, eigentlich dein Leben ist ziemlich Arsch, komm doch zu mir, ich helfe dir dabei, es zu beenden. Klar, keine Suizidgesellschaft, aber gleichzeitig, dass ein Arzt zum Beispiel offen auf seiner Homepage sagen kann, wenn sie betroffen sind, wenn sie eben an einer schweren und oder unheil und vor allem eben unheilbaren Krankheit leiden, die unerträgliches Leid mit sich bringt, die muss nicht notwendigerweise unmittelbar terminal sein. Also es kann auch sein, dass man 10 Jahre, 20 Jahre noch Lebenserwartung hat, aber eben starke Schmerzen verspürt, dass man sagt als Arzt ganz klar auf der eigenen Homepage, dann können Sie zu mir kommen. Ich verstehe meinen Auftrag als Arzt nicht so, dass ich Leben um jeden Preis verlängern muss, sondern ich verstehe ihn so, dass ich in Einzelfällen, in schweren Fällen auch, obwohl es das Leben verkürzt, radikal verkürzt, im Zweifel sage, niemand muss ein Leben durchstehen, muss quasi das Leben ertragen, obwohl es nicht mehr für die Person selbst lebenswert ist, weil das ist ja genau der Gedanke hinter dem Selbstbestimmungsrecht, das eben auch mit sich bringt, das Recht darauf, sich das Leben zu nehmen.
Also ich finde, der VfGH hätte festschreiben sollen, dass du solche Ankündigungen formulierst, weil dann wären sie ganz bestimmt nicht werblich geworden.
Was wären sie nicht geworden?
Werblich.
Wieso?
Weil es so furchtbar differenziert ist, dass man schon einschlaft und eigentlich, vielleicht verliert man den Lebenswillen, während du erklärst, wie man es macht, aber es ist zumindest nicht so formuliert, dass man sich denkt, hey geil, ich will mich umbringen.
Ah, ja. Einen Punkt möchte ich noch bringen, nämlich den mit den wirtschaftlichen Vorteilen. Ja? Also da hat er eben schon betont, dass es immer noch das Interesse des Gesetzgebers gibt, dass man sich da jetzt nicht wirtschaftliche Vorteile aufgrund der Beihilfe beim Suizid in irgendeiner Form versprechen lassen darf. Also ich lese vor, es liegt im rechtspolitischen Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers und entspricht auch dem im Sterbeverfügungsgesetz verankerten System zu verbieten, sterbewilligen Personen eine Hilfeleistung anzubieten oder diese durchführen zu lassen, wenn man sich oder einem Dritten dafür wirtschaftliche Vorteile versprechen lässt oder annimmt, die über den Ersatz des nachgewiesenen Aufwandes, der auch ein angemessenes Entgelt erfasst, hinausgehen. Also man soll damit kein Geschäft machen. Man soll nicht reich werden als Dr. Death oder weil man eben der Onkel ist, der darauf wartet, eigentlich nicht der Onkel, der Neffe ist oder der missratene Sohn oder die missratene Tochter, die nur darauf warten, ganz viel Geld dafür zu bekommen, dass sie eben jemanden quasi gewissermaßen richtig in den Tod gedrängt haben, weil sie nicht mehr warten können, dass die Wohnung endlich frei wird, beispielsweise.
Das ist jetzt halt das Nachjustieren, das notwendig wurde durch das ursprüngliche Erkenntnis. Bin gespannt, was da noch alles kommen mag.
Ja, also so wie ich den Wolfram Proksch, den ich ein bisschen kenne, einschätze, wird er nicht eher ruhen, bis dieses Gesetz nicht so liberal ist, wie es nur irgendwie geht.
Viel Erfolg dabei.
Ja. So, das wären eigentlich meine zwei Fälle im Großen und Ganzen und wir haben jetzt eh schon sehr lange gesprochen. Reden wir ein bisschen vielleicht über das absolute Spaßverbot am Karfreitag in Kärnten vielleicht oder dass eben jedermann ein Recht auf Auskunft hat.
Ja, also das Spaßverbot in Kärnten ist relativ lustig. Also es gibt in den teils protestantisch geprägten Bundesländern, ich weiß nicht, hat das Burgenland das auch noch, aber der Kärnten hatte das auf jeden Fall, ein Veranstaltungsverbot am Karfreitag, wobei der VfGH gesagt hat, natürlich kann man da den religiösen Frieden wahren und es ist auch durchaus zulässig, da gesetzliche Bestimmungen zu treffen, aber sie müssen halt angemessen sein, no, nicht. Und der VfGH hat sich das auch nicht verkneifen können, etwas zwischen den Zeilen anzumerken, dass zum Beispiel, glaube ich, Erotik-Shows stattfinden durften, aber keine Eishockeyspiele oder so. Also die Eishockeyspiele hat er nicht genannt, aber irgendwas mit Erotik.
Rot wie Blut und weiß wie Schnee, das sind die Farben vom KAC.
Ja, es war, ist ja wirklich, ich habe es deshalb gesagt, weil vor Jahren, glaube ich, mal ein Eishockeyspiel vor leeren Rängen stattfinden musste, weil es am Karfreitag war, deshalb ist mir das so erinnerlich geblieben. Aber der VfGH hat da tatsächlich, glaube ich, Strip-Shows oder so genannt als Beispiel für Nicht-Veranstaltungen, aber kommerzielle Vorgänge, die am Karfreitag stattfinden dürfen und andere dann eben nicht, und dass das halt nicht sehr differenziert ist. Auf jeden Fall ist dieses absolute Verbot in Kärnten gefallen. Ich bin gespannt, ob und welche Nachfolgeregelung man dort treffen wird. Es ist, glaube ich, eher überschaubar. Ich kann mich erinnern, ich habe vor Jahren einmal eine Geschichte gemacht über die Kinoverbote, die es in Österreich so gibt, weil ja das Lichtspielwesen ja auch Ländersache ist, aber ein eher vernachlässigter Gesetzgebungstatbestand. Berühmt ist, glaube ich, Vorarlberg geworden, weil dort der Herr der Ringe in den 2000ern eine Viertelstunde früher anfangen hat müssen, weil Lichtspiele nur bis zu einer gewissen Uhrzeit vorgeführt werden durften. Und da sind dann die ganzen Nerds aus ganz Europa hergefahren, um eine Viertelstunde früher den Film zu sehen. Vorarlberg hat das Lichtspielgesetz mittlerweile aufgehoben, andere Bundesländer auch. Ich kann mich erinnern, glaube ich, im Burgenland hat es irgendeine Bestimmung gegeben, dass eben am Karfreitag und an Weihnachten nur den Feiertagen angemessene Filme gezeigt werden dürfen, woran sich aber niemand gehalten hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch immer gilt und ob es überhaupt irgendwelche Strafbestimmungen gegeben hat und ob man die jemals exekutiert hat. Jedenfalls Lichtspielwesen ist ja genauso wie die Veranstaltung zu Rot am Karfreitag ein eher von überschaubarer Relevanz geprägter Gesetzgebungstatbestand, für den die Länder zuständig sind. Dann gibt es noch das weitere Erkenntnis zum...
Warte kurz.
Ja, was da, möchtest du
da,
noch sagen?
Da sind ja noch ein paar Dinge drin, die man schon thematisieren sollte. Weil ich finde zum Beispiel schön, dass, wie auch der VfGH in diesem Erkenntnis schreibt, ja, in seiner Rechtsprechung unter Rückgriff auf seine und auch die Judikatur vom EGMR, eine aus Artikel 9, eben dem Schutz des Religions, der Religionsfreiheit oder Religionsrecht, wenn man so will, erfließende Notwendigkeit des Schutzes des religiösen Friedens anerkannt wurde. Also sowohl der EGMR als auch der VfGH erkennen schon an, dass es sowas gibt, so eine Notwendigkeit vom Schutz des religiösen Friedens. Und was ich dabei auch sehr, sehr schön finde, ist, dass er da sich gewissermaßen, ohne es offen zu sagen, auch insofern selbst zitiert, weil er da auch zitiert einen Artikel von einem gewissen Grabenwarter in der Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Verfassungsrecht, das war 1995. Also eine implizite Selbstzitierung.
Ja, soll auch erlaubt sein, wenn man liest, was der VfGH alles zitiert. Natürlich sitzen die Leute, die das geschrieben haben, teilweise selber auch am VfGH.
Man muss dazu sagen, das Erkenntnis, da waren die Mitglieder anwesend und es war, also eben Achatz, Galeitner, Hauer, Herbst, Holobeck, Hörtenhuber, Karl, Lienbacher, Meierhofer, Rami, Schnitzer und Sis Scherz, aber unter dem Vorsitz der Vizepräsidentin. Und Herr Professor Grabenwarter war natürlich auch nicht Schriftführer. Also er hat sich eh nicht selbst zitiert, aber der VfGH hat den eigenen Präsidenten zitiert. Ich finde das schön.
Er hätte sich so und so nicht selbst zitiert, weil der Präsident nicht Referent ist und diese Texte selten selber schreibt.
Aber man könnte dann noch sagen, wenn man oben liest, die anwesenden Mitglieder oder eben unter dem Vorsitz des Präsidenten und dann im Text selbst liest, Grabenwarter, dann könnte man zumindest sagen, ist das vielleicht doch indirekt eingeflossen. Aber ja, natürlich ist der VfGH von seinen einzelnen Mitgliedern zu trennen. Er hat gewissermaßen eine eigene Persönlichkeit.
Da kommen wir dann wieder auf das zurück, wenn wir über die Pläne der nie gebildeten schwarz-rot-pinken Koalition sprechen, weil das da auch eine Rolle spielt. Aber sprechen wir vorher noch kurz über die Flughäfen.
Na warte, ich wollte jetzt nur noch die einschlägige Passage vorlesen.
Ja, bitte gerne.
Ich finde, wir sollten schon ab und zu einfach auch vorlesen. Also, wenn die Kärntner Landesregierung in ihren Ausführungen, Gedankenstrich, anknüpfend an die lange historische Tradition des besonderen Schutzes des Karfreitags, Gedankenstrich, argumentiert, dass jetzt eben diese Bestimmung, also die brauche ich jetzt nicht extra vorlesen, das Ziel verfolge, die religiösen Gefühle von Gläubigen und den religiösen Frieden zu schützen, sucht sie das absolute Verbot allein mit durch Artikel 9 EMRK, also der Religionsfreiheit, geschützten Rechten zu rechtfertigen. Dabei bedenkt sie jedoch nicht hinreichend, dass das absolute Veranstaltungsverbot, wie vom Verfassungsgerichtshof bereits im Prüfungsbeschluss dargelegt und auch von der Kärntner Landesregierung in ihrer Äußerung nicht in Abrede gestellt, in andere Grundrechte wie etwa die Freiheit der Kunst nach Artikel 17a Staatsgrundgesetz oder die Erwerbsfreiheit nach Artikel 6 Staatsgrundgesetz eingreift. Ich finde das insofern schön, weil wir eben die EMRK zwar haben, aber eben nicht nur, sondern auch dieses alte Gesetz, das immer noch bei uns ist. Aus der Monarchie aus dem Jahr 1867 eben das Staatsgrundgesetz. Deswegen wollte ich das unbedingt auch noch vorlesen.
Ja, sehr schön.
Und damit verstößt eben der § 8 Absatz 3 K-VAG, was ist das, K-Freitags, was weiß ich,
wofür das steht. Alle Kärntner Landesgesetze sind immer K-VAG, Kärntner, VAG.
Veranstaltungsgesetz?
Veranstaltungsgesetz ist, ja, kann schon sein, ja.
Schauen wir kurz nach.
Ja.
K-VAG, Kärntner Veranstaltungsgesetz.
Na bitte.
Ja, jedenfalls, genau. Und weißt du, gegen was es verstößt? Gegen was? Was ist die Antwort immer auf diese Frage, die man immer geben kann, wenn es um Verfassungsrecht geht?
Entweder ist es der Gleichheitssatz oder...
Natürlich ist es der Gleichheitssatz.
Halleluja.
Weil diese Bestimmung Veranstaltungen, soweit sie von § 2 Kärntner Veranstaltungsgesetz erfasst sind, am Karfreitag ganztägig schlechthin ausnahmslos verbietet, ohne sicherzustellen, dass ein angemessener Ausgleich mit widerstreitenden Grundrechten wie etwa der Freiheit der Kunst oder der Erwerbsfreiheit stattfindet.
Mein zweiter Tipp wäre das Sachlichkeitsgebot gewesen.
Ja, dieser, was man immer da nimmt als Zauberhut, unter den man alles drunter bringen kann. Aber jetzt sind wir wirklich ans Ende von diesem Teil gekommen. Aber ich wollte das zitieren, weil es ist schön, es ist so ein Klassiker. Der Gleichheitsgrundsatz ist drin, es sind diese guten alten Veranstaltungsverbote drin, es ist eine schöne Abwägung von unterschiedlichen Grundrechten drin. Ich finde sowas, jetzt hätte ich schon fast gesagt, geil. Schön.
Ich sehe schon das Kärntner Brutto-Regionalprodukt.
Einfach nur schön. Es ist Österreich. So, aus. Ich bin schon fertig.
Gut, reden wir über die Flughäfen.
Ja, Flughäfen. Auch was Tolles.
Ja, auch schön. Der VfGH hat nicht aufgehoben, aber Zweifel an der Durchsuchung von Passagieren durch Mitarbeiter von privaten Sicherheitsunternehmen, beziehungsweise Sicherheitsunternehmen der Flughäfen, weil er vorläufig davon ausgeht, dass das ausgliederungsfest ist, beziehungsweise nicht ausgliederungsfest, sondern eine Beleihungsschranke, wie das so schön heißt, drauf liegt. Das heißt, es gibt gewisse staatliche Aufgaben, die der Staat nicht an Private übertragen darf. Dazu gehört zum Beispiel mal das Bundesheer, dazu würde mit Sicherheit auch die Justiz gehören, die Polizei, könnte man auch sagen, der diplomatische Dienst. Das sind alles Dinge, da würde der VfGH wahrscheinlich Feuer speien, wenn man das einfach an die Republik Österreich Auslandsvertretungs GmbH vergeben würde. Oder an die Justizbetreuungsagentur, die gibt es ja, aber wenn man zum Beispiel eben Durchsuchungen am Flughafen an Private überträgt, dann sagt der VfGH, das ist problematisch, er prüft das jetzt, ob das auch in Zukunft seine Meinung sein wird. Sagen wir mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass der VfGH etwas aufhebt, das er vorläufig für verfassungswidrig hält, ist relativ hoch. Und dann wird sich Österreich überlegen müssen, wie es das macht.
Ich finde das nämlich insofern schön, weil das ist etwas, das passt insofern zu der aktuellen Lage in Sachen Regierungsbildung, weil es eigentlich eine verfassungsrechtliche Diskussion rund um Neoliberalismus ist. Nämlich die Auslagerung von staatlichen Aufgaben, weil ich bin immer wieder überrascht, wie viel mal früher in staatlicher Hand war und wie wenig es jetzt direkt zumindest ist, weil indirekt ist eh noch immer sehr viel in staatlicher Hand. Aber wenn ich mir dann denke, also die Post zum Beispiel, ja, das ist sowas, das war mal urstaatlich. Ja, das ist einfach, der Staat hat die Briefe gebracht, gewissermaßen.
Der Begriff Postamt kommt nicht von ungefähr.
Ja, und deswegen gibt es auch in jedem kleinen Ort, in Feldkirch sicher auch, oder? Ist ja auch ein kleiner Ort, gibt es dann immer ein Hotel zur Post, gell?
Danke dir. Ja, es gibt tatsächlich ein Hotel, ein Posthotel, glaube ich, ja. Gibt's.
Gibt's auch einen Kirchenwirt bei euch?
Na, also bei uns heißen die alle Löwen, Adler oder sonst irgendwas. Sehr viele Löwen in Vorarlberg.
Ah. Ja, jedenfalls ist das natürlich etwas, das ist vor allem in den 90er Jahren passiert, dass man eben ausgegliedert hat und eben auch staatliche Aufgaben übertragen hat an Private bzw. so Scheinprivate, weil wirklich privat sind sie ja nicht, wenn sie vom Staat besessen werden zu 100% oder zumindest eine Sperrminorität oder der Staat sonst wie reinredet. Also diese ganze Trennung Privat und Staat, gerade in Ländern wie Österreich, funktioniert eh nicht so wirklich, weil ab wann ist es privat und ab wann ist es Staat?
Ja, auch der Flughafen Wien ist ja nicht wirklich privat, weil er ja faktisch beherrscht wird von den Bundesländern Wien und Niederösterreich. Die Frage ist, handelt der Staat hier als Privater oder handelt er hoheitlich? Wenn die Bundesländer Wien und Niederösterreich einen gemeinsamen Wachkörper aufstellen würden, um am Flughafen zu kontrollieren, hätte der VfGH vermutlich aus anderen Gründen etwas dagegen. Aber es geht eben darum, dass nicht irgendjemand mit einem GmbH-Schild drauf dir die Unterhose auszieht und der VfGH sagt, ja, das ist in Ordnung.
Genau. Er hat nämlich, und jetzt zitiere ich einmal mehr, ich lese einmal mehr vor, der Verfassungsgerichtshof geht in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass die Übertragung von Hoheitsgewalt auf nichtstaatliche Rechtsträger nur unter besonderen Voraussetzungen zulässig ist. Dazu gehört insbesondere, dass eine solche Übertragung von hoheitlichen Befugnissen an selbstständige, natürliche oder juristische Personen und damit die Ausgliederung der Wahrnehmung hoheitlicher Verwaltungszuständigkeiten durch den einfachen Gesetzgeber verfassungsrechtlich nur zulässig ist, wenn entweder der von Artikel 20 Absatz 1b-VG vorgesehene Leistungs- und Weisungszusammenhang gesetzlich auf den ausgegliederten Rechtsträger erstreckt und damit insbesondere gesetzlich eine Weisungsbefugnis verantwortlicher oberster Organe der Bundesverfassung angeordnet wird oder die zu übertragende Aufgabe einer der Kategorien des Artikel 20 Absatz 2b-VG unterfällt und der Gesetzgeber an den Anforderungen des Artikel 20 Absatz 2 letzter Satz b-VG entsprechendes, den konkreten Aufgaben und der Organisation des Verwaltungsorganes angemessenes Aufsichtsrecht der obersten Organe vorsieht.
Punkt.
Ja, und weil wir schon bei Punkt sind, eben in beiden Fällen, ja, also die ich gerade genannt habe, muss der Gesetzgeber weiters jene verfassungsrechtlichen Grenzen wahren, die allgemein der Betreuung von nichtstaatlichen Rechtsträgern mit Aufgaben der Hoheitsverwaltung setzt. Und da sind wir jetzt eben bei dem schönen Wort, das du auch genannt hast, Beleihungsschranken. Und dazu gehört zunächst, dass die Übertragung hoheitlicher Aufgaben auf nichtstaatliche Organe dem allgemeinen Sachlichkeitsgebot und dem verfassungsrechtlichen Effizienzprinzip, da ist er wieder, der Neoliberalismus, entspricht. Ferner darf der Gesetzgeber nur vereinzelte Hoheitsaufgaben auf nichtstaatliche Rechtsträger übertragen. Dabei darf es sich aber nicht um bestimmte Kernbereiche der staatlichen Verwaltung handeln, was du eben vorhin schon gesagt hast, also es könnte jetzt keine Privatunternehmen, es dürfte jetzt nicht die Leute für uns die Botschaften bestellen und eben, wie er jetzt auch betont, dazu gehört unter anderem die Vorsorge für die Sicherheit im Inneren und nach außen. Also wir könnten jetzt keinen Prigozhin bei uns zum Beispiel haben, der eine Privatarmee hat und für uns in anderen Ländern Krieg führt zum Beispiel.
Wäre insgesamt wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, auch mit der Neutralität zu vereinen. Aber kommen wir doch noch zum Schluss.
Du hast das N-Wort gesagt, jetzt will ich gleich über die Neutralität reden.
Nein, bitte nicht.
Heute nicht.
Kommen wir, dann rede ich über den Bodensee. Kommen wir zum
Endlich, wir haben es aber geschafft. Es sind über 50 Minuten vergangen, bis wir das erste Mal Bodensee sind.
Running Gag. Kommen wir zum Schluss zu dem Thema, das du anfangs vermeiden wolltest, nämlich die Regierungsverhandlungen.
Nein. Es fehlt noch was. Es fehlt schon noch was.
Ja, was wolltest du denn noch? Ja,
die Auskunftspflicht und das Beinschabtuch.
Ah, stimmt, ja.
Na, das ist schon eine schöne Sache auch.
Okay, na gut, dann reden wir noch kurz über die Auskunftspflicht. Darf ich das kursorisch zusammenfassen?
Bitte.
Also, die Auskunftspflicht ist ein jedermanns
Recht. Wichtig.
Das Auskunftsrecht ist ein Jedermannsrecht. Das hat der Verwaltungsgerichtshof und auch der Verfassungsgerichtshof schon mehrfach festgestellt. Trotzdem war das Bundesverwaltungsgericht aus mir nicht erfindlichen Gründen der Ansicht, dass ein Abgeordneter zum Nationalrat ein Jedermannsrecht nicht anwenden kann, weil er könnte ja auch eine Anfrage im Nationalrat an eine Behörde, in dem Fall eine oberste Bundesbehörde, einen Bundesminister stellen und kann sich dann nicht des Auskunftsrechts bedienen, was natürlich absolut idiotisch ist, was hoffentlich der Richter am Bundesverwaltungsgericht auch gewusst hat, nämlich, dass ein einzelner Abgeordneter im Nationalrat überhaupt keine Anfragen stellen kann, sondern glaube, dafür braucht man fünf oder drei, auf jeden Fall mehr als einen. Im Vorarlberger Landtag wäre das was anderes und auch dann hätte ich das kritisch gesehen. Das Auskunftsrecht geht nämlich teilweise sogar weiter als das Interpellationsrecht im Parlament. Es umfasst nämlich auch die Privatwirtschaftsverwaltung und in diesem Sinne war natürlich das Erkenntnis, mit dem festgestellt wurde, dass ein Nationalratsabgeordneter an einen Bundesminister kein Auskunftsbegehren stellen kann, zu kübeln. Der VfGH hat das auch gemacht. Punkt, Ende, fertig.
Und das war ja der Kai-Jan Greiner.
Es ist eigentlich wurscht, wer es war und es ist wurscht, welche Partei der Abgeordnete hatte und welche Partei der Bundesminister hatte. Ich finde es einfach, ja, also ich sage immer, wenn ich drauf komme, dann sollten es die anderen eigentlich auch. Und wenn am Bundesverwaltungsgericht wirklich jemand denkt, dass das Auskunftsrecht kein Jedermannsrecht ist, dann frage ich mich halt auch. Ja, okay.
Man muss ja dazu sagen, steht ja wirklich jedermann im Gesetz und es steht nirgendwo jedermann außer Abgeordnete des Nationalrats oder sonstige Organe, also nicht mal Organe, das hat er auch betont, dass du ja nicht als Organ handelst, wenn du ein solches Auskunftsbegehren stellst.
Jedermann ist wirklich, jedermann. Es ist auch nicht nur ein Staatsbürger. Wenn ich in Timbuktu wohne und gerne eine Auskunft vom Amt der Vorarlberger Landesregierung hätte, dann bin ich als Bürger von Timbuktu genauso berechtigt, ein Auskunftsbegehren zu stellen. Aber auch das müsste man sowohl dem betroffenen Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, oder wie heißt es jetzt mittlerweile?
Nein, ich glaube, BMBWF.
Ja. Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, BMBWF, Bildung, Wissenschaft, Forschung, ne? Bildung, Wissenschaft, Forschung und vielleicht auch dem Amt der Vorarlberger Landesregierung noch einmal verdeutlichen, dass diese Jedermannsrechte auch tatsächlich jedermann betreffen.
Was mit den Frauen?
Auch jeder Frau.
Ja, aber da steht nicht drin.
Ja, aber ich glaube, vielleicht hat man da an Hugo von Hofmannsthal gedacht und dann die einfach mitgemerkt.
Worum geht's eigentlich beim Jedermann? Weißt du das? Ich weiß immer nur, es geht darum, wer da mitspielt, aber ich habe mich noch nie gefragt, worum es beim Jedermann selbst eigentlich
das
geht.
Ist
darum,
irgendein,
spielt den Jedermann?
Das ist irgendein reicher Typ, der so vor sich hinlebt und mit seinem Gspusi geile Feten feiert und am Ende holt ihn irgendwie sein Leben ein und der Tod schafft ihn von hinnen. Wahrscheinlich hat er zwischendurch gesündigt. Das ist der Sukkus vom Jedermann. Mehr könnt ihr dazu auch nicht sagen. Ich habe weder das Geld noch die Muße, mir das Stück anzuschauen.
Klingt nicht unspannend. Ich glaube, da gibt es von... Ich glaube, es ist von Gogol, da gibt es das auch. Da ist so ein ganz alter russischer Richter, der knapp vor seinem Tod auch nochmal sein Leben Revue passieren lässt. Also das Thema ist ja nicht ganz selten. Faust. Aber egal. Salzburger Festspiele, hat nicht der Kickel auch einmal gesagt, dass das auch eine Inzestpartie ist. Ich finde das nämlich schon lustig, da sind wir jetzt bald beim Übergang zu dem, was wir am Ende noch besprechen. Diese ganzen Beschimpfungen, und die sind jetzt nicht mal ein Bumerang. Also quasi, du kannst alles tun und... Es ja. wird dann trotzdem, bevor es neue Steuern gibt, einfach unter den Tisch gekehrt. Weil ich glaube, ja. er hat wirklich gesagt, so diese Inzestpartie, und das war dann eben, da haben wir ein paar gezeigt, das sind ja auch FPÖ-Politiker, ranghohe, also die Frau Swatzek beispielsweise, die auch bei den Salzburger Festspielen
auftaucht. Was hat der Kreisky gesagt? Das ist die Rache der Geschichte an den jungen Revolutionären, dass sie im Alter mit Frack und mit Orden behängt zum Opernball gehen müssen. Und es wird auch manche heimholen, dass sie etwas als Inzuchtpartie beschimpft haben, wo sie dann später selber teilnehmen dürfen.
Ich wage zu behaupten, dass Herr Kickl niemals Teil der Elite so richtig wird, weil er es einfach nicht will. Und das ist genau seine große Stärke. Er ist im Gegensatz zu Herrn Strache niemand, der jetzt darauf steht, dass er da in der Ehrenloge irgendwo sitzt. Und wenn eine Ehrenloge, dann aber nicht neben den ganzen, ich sage es jetzt mal so, wie er es vielleicht sagen würde, Gfriesern oder was er sonst für Worte
was,
finden
was ist
würde,
schon um
die aktuelle Elite
Ralf,
zu beschreiben.
Was ist schon Elite? Und genau dieses Elitendenken, das du jetzt da rezipierst, ist seines. Er ist auch Elite, nur halt in einem anderen Sinn.
Sind wir Elite?
Auch wir sind Elite, auch in einem anderen Sinn. In einem sehr tiefen. So, kommen wir noch zu den Regierungsverhandlungen, um dieses Thema auch noch abzuhandeln, weil ich habe es.
Aber ich wollte nur kurz sagen, dass ich es so schön finde, dass eben der Beschwerdeführer nicht namentlich genannt wird, aber es steht drin, und das ist wieder so ein Moment wie Baumeister Richard L., es steht drin, der Beschwerdeführer, wird ihm paraphrasiert, der Beschwerdeführer könnte sich auf ein aus Artikel 10 EMRK ableitbares Recht auf Zugang zu Informationen stützen, weil er Politiker, Abgeordneter zum Nationalrat, Budget- und Finanzsprecher der SPÖ, Bezirksparteivorsitzender der SPÖ Wien-Landstraße sowie Mitglied in diversen Gremien der SPÖ somit einer Oppositionspartei sei. Ich finde das wunderschön, weil das ist so wie eine Stellenausschreibung, wo man genau sagt, du musst im Jahr 1987 bis ins Jahr 1991 Slawistik studiert haben, danach 5 Jahre bei der Raiffeisen gearbeitet haben und nebenbei Zeitsoldat sein und genau zwischen 1999 und 2001 einen Auslandseinsatz im Kosovo gemacht haben.
Dr. Aber Jeha, wenn du diese Landeshauptmann
kannst du vielleicht den Job bekommen.
Ja, genau. Das sind die Anonymisierungen, die jedem helfen. Die Ö-Sternchen-Sternchen betreiben Bahnlinien in ganz Österreich.
Genau, dass man nämlich genauso viele Sternchen hat, wie man auch versteckt.
Na, nicht immer, aber in dem Fall war es tatsächlich so. Es war auch ein OGH-Urteil, wo ich das mal gelesen habe. Also es ist immer wieder amüsant, auch jetzt kürzlich in Vorarlberg, die I-Sternchen-Sternchen haben Kraftwerksbetreiber in Vorarlberg. Wer könnte das nur sein? Kommen wir zu den Regierungsverhandlungen, außer du möchtest mich noch einmal unterbrechen. Ich lasse eine kurze Atempause. Okay, danke.
Ich lasse sie verstreichen.
Ah, danke, danke. Na, ich habe es nur nicht unspannend gefunden, was da jetzt an die Öffentlichkeit dringt, aus diesem geplatzten Konvolut. Da ist zum Beispiel die Abhaltung eines neuen Verfassungskonvents vorgeschlagen worden. Hintergrund der großen Herausforderungen unserer Zeit. Das klingt genauso wie etwas, was man in einem Regierungsprogramm vorschlagen könnte. Ist mir ein Thema völlig schnupp, begründe ich eine Arbeitsgruppe. Dabei steht Anmerkung SPÖ, viele offene Fragen. Ja, da bin ich mit der SPÖ ganz einer Meinung. Dann etwas, was ich ganz besonders ironisch finde, ist, die SPÖ fordert eine Bundeskompetenz im Bereich des Elektrizitätswesens. Es gibt Bundeskompetenzen im Bereich des Elektrizitätswesens. Was die SPÖ wahrscheinlich will, ist, dass das alleinige Bundeskompetenz wird. Dann Kompetenztatbestand für bundesweit einheitliche Mindeststandards in der Elementarpädagogik der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Pflege schaffen. Das finde ich ganz besonders ironisch. Mindeststandards, was könnte das wohl sein? Wenn man das verfassungsrechtlich ansprechen möchte, wird man wahrscheinlich von einem Grundsatzgesetz reden, das es früher im Kinder- und Jugendbereich gegeben hat. Dann ist der Herr Justizminister und Verfassungsminister Moser gekommen, hat dringend einen Erfolg gebraucht, hat versucht, den Artikel 12 BVG umzubringen, in dem diese Grundsatzgesetzgebungskompetenzen, also wo der Bund Grundsatzgesetze erlässt, die Länderausführungsgesetze und die Vollziehung, den wollte er aufheben, ist aber nicht sehr weit gekommen damit. Bei der Kinder- und Jugendhilfe war dann der Aufschrei so groß, dann hat man einfach das, was früher im Grundsatzgesetz drinnen war, in eine 15a-Vereinbarung gepackt. Outcome more or less the same, aber es klingt natürlich viel besser, man hat es aus dem BVG rausgebracht. Die SPÖ möchte das jetzt wieder drinnen haben und weiter unten fordert die SPÖ dann eine Kompetenzentflechtung, insbesondere im Hinblick auf Artikel 12 BVG, wo ich sagen muss, die Ironie ist schon sehr beißend. Aber schön. Dann haben wir noch...
Warum ist es ironisch? Das muss jetzt kurz
Für die Laien runterdrüsen. Die SPÖ fordert oben Mindeststandards, die man ja eigentlich de facto grundsatzgesetzlich machen kann oder wann es sein muss mit einer 15a-Vereinbarung, was ja im Endeffekt ein bisschen dasselbe ist. Und unten sagt sie, sie will genau diesen Artikel im Bundesverfassungsgesetz, wo diese Mindeststandards-Komponenten drinnen sind, wo der Bund eben den Ländern gewisse Vorgaben machen kann, den will sie aufheben. Also sie will Mindeststandards, aber keine Mindeststandards. Und ja, so ist das halt in der österreichischen Verfassungspolitik. Was haben wir noch? Bundeskompetenz im Bereich der Raumplanung, insbesondere bei kritischer Infrastruktur. Auch spannend, ja, Raumplanung, da hätte die SPÖ vielleicht mit den NEOS zusammenkommen können, wenn man geredet hätte, aber irgendwie hat das nicht so ausgeschaut. Neufassung des EU, der EU-Koordinationsmechanismen, ja, das wäre vielleicht nicht schlecht, das hat man ja auch bei Gewessler und ÖVP gesehen, dass irgendwie die Coreper-Koordination vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Ausweitung der Prüfkompetenz der Volksanwaltschaft ohne weitere Angaben, NEOS, Erweiterung der Kompetenzen des Rechnungshofes ohne weitere Angaben, ja, da könnte man vorstellen, vielleicht, dass der Rechnungshof auch die Zweckmäßigkeit der Ausgaben der Kammern prüfen dürfte, das darf er ja derzeit nicht, wäre vielleicht auch keine schlechte Idee gewesen. SPÖ, Wiederherstellung des Weisungszusammenhangs bei allen Arten staatlicher Verwaltung, Klammer auf KOFAG, Klammer zu, ja, auch schön, SPÖ, Ausweitung grundrechtlicher Garantien und Einführung sozialer und ökologischer Grundrechte. Ja, die sozialen Grundrechte, das hat man mal durch irgendeine Volksbegehren versucht, das ist auch nichts geworden. Das hätten sie sich aber auch denken können, dass das mit der ÖVP eher nichts wird. SPÖ, Neukodifizierung des Bundesverfassungsgesetzes über die Nachhaltigkeit, den Tierschutz, den umfassenden Umweltschutz, die Sicherstellung der Wasser- und Lebensmittelversorgung und die Forschung. Dieses Staatsziel BVG, das wollte er kurz einmal umbenennen. Ich glaube, die SPÖ war damals dagegen, aber schön, dass sie jetzt eine Reform haben möchte. Fortsetzung der Reform zur Kompetenzentflechtung zwischen Bund und Ländern, das ist eben diese Artikel 12-Geschichte, wo sie plötzlich wieder gegen sich selber sind. Die ÖVP, Schaffung der Rechtsgrundlagen für eine Amtsbeschwerde an den VfGH. Die ÖVP möchte halt auch, dass die Behörden und nicht nur die Gedöngelten zu den Höchstgerichten marschieren können in allen Fällen. NEOS, direkte Demokratie stärken, das ist ein schönes Schlagwort. Ich bin mir sicher, die FPÖ fordert Ähnliches, aber ich bin gespannt, ob sie Gleiches meinen. Wahlkreis für Auslandsösterreicher und Österreicherinnen. Oh, das ist eigentlich eine spannende Thematik, muss ich ehrlich sagen. Es ist insofern spannend, weil das natürlich auch nach unten wirkt. Ne? Die NEOS hätten gerne eben diesen Auslandsösterreicher-Wahlkreis, vielleicht auch eingedenk dessen, dass Auslandsösterreicher sie vielleicht stärker wählen als andere. Du hast natürlich diese Problematik, dass du das nicht nur bei der Nationalratswahl machen kannst, sondern du musst das dann irgendwie auch bei der EU-Wahl machen. Dann müsstest du es auch bei den Landtagswahlen eigentlich machen. Du hast ja diese Wählerevidenzen, wo die Leute sich in eine Gemeinde eintragen, was einen großen Vorteil hat, nämlich diese Leute können dann bei all diesen Wahlen, wo sie wahlberechtigt sind, einfach wählen und werden wie die Bürger dieser Gemeinde behandelt, in der sie nicht leben, weil sie im Ausland sind. Aber es ist halt einfach wesentlich einfacher, weil man es auf alle Wahlen umstülpen kann und nicht irgendwie einen komischen Auslandswahlkreis macht, weil dieser Auslandswahlkreis müsste natürlich anders gewichtet sein, wann das die Landtagswahl im Burgenland ist oder die Nationalratswahl. Aber ja, und außer dass das irgendwie eine schöne Optik hat und dann die Auslandsösterreicher irgendwie speziell vertreten sind, hat das eigentlich nicht wirklich sehr viele Vorteile. ÖVP, Einführung von Sondervoten für Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofes.
Ja,
genau, da schreist du zurecht, das kennen wir. Der Ralf stellt eine schöne Folge von uns in die Shownotes, in der wir uns damit eingehend befasst haben. Die
das
NEOS,
ist eigentlich unsere Lieblingsfolge, oder?
Ja, schon fast. Die NEOS sagen da gelb, also diskussionsbereit, SPÖ rot, also dagegen. Und dann für die Mitglieder und Ersatzmitglieder des Verfassungsgerichtshofes, die auf Vorschlag des Nationalrates oder Bundesrates vom Bundespräsidenten zu bestellen sind, werden im Nationalrat und Bundesrat Anhörungen abgehalten. Das ist ganz bestimmt der NEOS-Forderung. Ich habe nie verstanden, was die NEOS von diesen öffentlichen Anhörungen halten, weil am Ende hat es noch nie wen geschert, dann einfach mit der Mehrheit den zu wählen, den man sowieso haben wollte. Aber es ist natürlich schön, wenn er sich vorher öffentlich blamiert hat. SPÖ-NEOS, Organstreitverfahren bei unzureichender Beantwortung von parlamentarischen Anfragen. Da war wunderbar, ist die ÖVP dagegen. Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn es irgendwann einmal eine Instanz geben würde, die entscheidet, ob eine parlamentarische Anfragebeantwortung auch eine war oder nicht. Dann SPÖ vor Abprüfung von Staatsverträgen durch den
Verfassungsgerichtshof. Ja, das ist wichtig.
Das ist wichtig. Ich habe gedacht, dass ich dir triggern darf. Ich noch ganz kurz was dazu sagen, dann überlasse ich dir
bitte,
das Feld. Aber ich glaube, der VfGH ist insgesamt nicht sehr glücklich mit Kompetenzen, wo er einfach pauschal Dinge prüfen soll, weil er da ja eigentlich pro futuro für diesen gesamten Staatsvertrag ausschließt, dass da irgendwas verfassungswidrig sein könnte. Und das ist halt ganz schwer, weil das kommt dann immer mal wieder ein Anlassfall daher, auch bei einem Gesetz zum Beispiel, an den man vielleicht ursprünglich nicht gedacht hat, wo der VfGH sagen würde, ja, aber dieser Anlassfall zeigt uns jetzt, dass das eigentlich verfassungswidrig ist. Nur leider haben wir vor 10 Jahren, als wir das ganze Gesetz geprüft haben, gesagt, das ist es nicht, und da haben wir halt nicht dran gedacht. Auch der VfGH ist nicht unfehlbar und deshalb ist halt diese abstrakte Normenkontrolle nicht sehr beliebt. Und jetzt darfst du was sagen.
Na, du hast das vorweggenommen. Ich wollte nur sagen, vorhin noch eben zu dieser Frage, aber Anfragebeantwortungen von Ministerien, also als jemand, der sowas schon öfter gelesen hat, da steht ja dann ganz oft drin, keine Daten, wir verweisen auf Antwort 1 und bei Antwort 1 steht dann, es gibt keine Daten und so weiter. Also diese unbefriedigenden Auskunftsbegehren an Ministerien, das hast du ja auch vorhin erwähnt, oder? Ja, das kann ich mich noch gut erinnern in meiner kurzen journalistischen Karriere, dass das unfassbar unbefriedigend ist und dass man auch merkt, wie wenig der Staat eigentlich wirklich weiß. Also bei Corona gab es ja, waren das Wirbe-Addendum oder wo war das, aber dass der Staat eigentlich einen Blindflug macht, das ist mir da so richtig bewusst geworden, und dass er bei ganz vielen Sachen einen Blindflug macht. Also es gibt zum Beispiel auch keine Zahlen, warum genau Abschiebungen scheitern. Das ist nicht statistisch erfasst, da ist ganz viel Bauchgefühl, oder man sagt dann immer, es ist der böse EGMR und die böse EMRK. Und dass es ganz oft daran scheitert, dass man einfach die Leute nicht findet oder eine Botschaft sagt, das ist keiner von uns, den nehmen wir gar nicht zurück oder was auch immer. Das ist in keiner Form statistisch erfasst, und das ist dann natürlich immer das, wo Politiker eh froh sind, wenn es keine Zahlen gibt, weil dann kann man einfach irgendwas behaupten oder sagen, es werden eh so viele abgeschoben oder was auch immer. Aber diese unbefriedigenden Anfragen an Ministerien, und ich glaube, das wird in einer FPÖ-geführten Regierung definitiv nicht weniger.
Ja, deshalb bin ich ein großer Freund des Auskunftsrechts, weil da kannst du dann wirklich in der Gegend herum beschweren, wann nichts
jedermann
kommt. Ja, eben. Ich glaube, bin auch der Meinung, die Abgeordneten sollten viel stärker aufs Auskunftsrecht gehen. Mittlerweile wissen wir ja, dass sie es dürfen. Ein weiterer Punkt war noch die Einführung einer Bundesstaatsanwaltschaft als eigene Behörde mit Fach- und Dienstaufsicht, alternativ als eigenes Organ mit Fachaufsicht über die Staatsanwaltschaften. Das ist gelb markiert, also nicht komplett abgelehnt, aber grundsätzlich, glaube ich, noch Diskussionsbedarf. Was ist der Unterschied zwischen Fach- und Dienstaufsicht? Dienstaufsicht ist Beamter XY rülpst und furzt und stinkt und kriegt deshalb einen Disziplinarverweis. Fachaufsicht ist Beamter XY unterschreibt Bescheide, ohne sie durchgelesen zu haben. Obwohl, das hat dann wahrscheinlich auch eine dienstrechtliche Komponente. Aber die Fachaufsicht geht eben in der Sache. Da sagt die Staatsanwaltschaft, X soll Anklage erheben oder nicht. Und Dienstaufsicht ist, Staatsanwalt X hat seine Kompetenzen übertreten, indem er das und das gemacht hat. Ja, da war man sich offensichtlich nicht ganz uneins. Aber hat auch nicht komplett was Neues gebracht. Dann sind noch ein paar schöne Schlagwortpunkte, wie wir sie in allen Regierungsprogrammen finden und die, wo man nichts reininterpretieren kann und alles. Unterstützung aller betroffenen Stellen bei der Vorbereitung für die Informationsfreiheit. Das ist natürlich schön. Also das Informationsfreiheitsgesetz tritt ja, glaube ich, am 1. September, wenn ich es richtig im Kopf habe, in Kraft. Und wird dann die bisherigen Auskunftspflicht und Auskunftsgesetze des Bundes und der Länder ersetzen und einen weitergehenden Zugang zu Auskünften gewähren, auch bei Organen, die bisher nicht betroffen waren und auch bei privatwirtschaftlichen Beteiligungen des Bundes bis zum gewissen Grad. Die NEOS haben da noch eine Erweiterung gefordert, damit sind sie nicht durchgedrungen. Worauf man sich geeinigt hat, ist besserer Zugang für die wissenschaftliche Forschung zu Daten. Ich glaube, da kenne ich einige, die das gut finden würden, aber auch das weiß man nicht, ob eine nächste Bundesregierung da vielleicht einen Schwerpunkt legt. Ich will es jetzt nicht bezweifeln, aber ich bin gespannt. Verpflichtende Anhörung im Parlament für designierte Volksanwälte, ja, auch da wieder dieses Anhörungsrecht, das man unbedingt wollte, aber auch kombiniert mit einer möglichen Reform des Bestellungsverfahrens, da wäre ich gespannt gewesen, das ist kein konkreter Vorschlag dabei, das deutet darauf hin, dass man wahrscheinlich eh nichts gemacht hätte und auch da hätte man natürlich eine Zweidrittelmehrheit gebraucht, die diese Koalition, die nie zustande kam, auch nicht gehabt hätte. Ja. Und die NEOS wollten noch die nicht amtsführenden Stadträte in Wien abschaffen oder um es konkret zu sagen, sie wollten dem Landesverfassungsgesetzgeber in Wien die Möglichkeit geben, das abzuschaffen. Aber da ist es rot markiert. Ich weiß jetzt nicht, welche Partei dagegen war, aber ich hätte einen Vorschlag.
Du hast was ganz Wichtiges vergessen.
Nämlich?
Na, auch den Vorschlag von den NEOS, der eben auch rot markiert ist und dementsprechend abgelehnt wurde, Beitritt zur Tromsø oder Tromsø. Konvention, ich weiß nie, wie man das ausspricht, dieses O, das durchgestrichen ist im Norwegischen.
Tromsø.
Tromsø-Konvention.
Aber ich glaube, das O spricht man eher als U aus im Norwegischen, also Tromsø.
Das ist die Konvention vom Europarat über den Zugang zu amtlichen Dokumenten. Das ist das erste, und ich lese jetzt nur vor, die Pressemitteilung vom Europarat, als sie im Dezember 2020 in Kraft getreten ist, das erste völkerrechtlich bindende Instrument, in dem ein allgemeines Recht auf Zugang zu amtlichen Dokumenten im Besitz von Behörden anerkannt wird. Und die ist interessanterweise nur für 10 Mitgliedstaaten vom Europarat in Kraft getreten. Und die 10 sind interessanterweise nicht alle unbedingt Vorbilder in Sachen Transparenz und Korruptionsbekämpfung. Bosnien-Herzegowina, Estland, Finnland, Litauen, Montenegro, Norwegen, Republik Moldau, Schweden, Ukraine und Ungarn. Und was ich da auch noch interessant finde, ist, dass man da merkt, einerseits die Staaten, die quasi schon auf Transparenz setzen, machen bei sowas mit und die Staaten, die sagen, sie wollen sich bessern, sie wollen ein Signal nach außen setzen, die machen oft bei sowas mit. Das merkt man bei diesen Konventionen, wenn man das sieht, wer tritt bei, die quasi betonen wollen, die zeigen, obwohl sie vielleicht oft gar nicht notwendig hätten, wir sind eh auch dabei und die Staaten, die sagen, schaut, wir holen auf, wir wollen eh auch.
Und bei solchen Konventionen muss man halt sagen, dass es sehr oft auf die innerstaatliche Umsetzung dann ankommt.
Also einem Vertrag tritt man schnell mal bei, wie man dann innerstaatlich lebt und im Alltag lebt, ist eine gänzlich andere Sache. Aber ich hätte trotzdem gern, dass Österreich da dabei ist, obwohl ich schon glaube, dass die NEOS die Wirkkraft von Transparenz überschätzen, sowohl in Wien als auch in ganz Österreich. Auch mit diesen Anhörungen und vielleicht dann auch noch Streamen von Untersuchungsausschüssen. Ich habe echt das Gefühl, Österreich ist eh sehr transparent, nur unabsichtlich transparent, weil halt alles ohnehin
irgendwie nach außen wird. Kommt. Eben genauso ja. Wie dieses Regierungspapier. Ja, ich glaube, das ist das ganz richtig. Wenn der politische Wille da ist, dann drückt man auch Dinge durch. Die kann die Transparenz nicht verhindern. Meiner Meinung nach ist es bei solchen Bestellungsverfahren wichtiger, das Bestellungsverfahren selber zu ändern, wenn man das möchte, oder eben für unterlegene, benachteiligte, diskriminierte Anwärter eine Form von Beschwerdemöglichkeit einzuräumen, die über die Bezahlung von irgendwelchen Ersatzbeträgen hinausgeht.
Genau, und jetzt sind wir eigentlich am Ende angekommen, glaube ich.
Ja.
Genau, wir werden nicht jetzt darüber sprechen, ob die Dritte Republik oder das Dritte Reich jetzt kommt.
Ach, okay, komm. Ich bin ja diese selbsterklärten Dritten Republiken. Ja.
Ja, aber der Renner muss ja noch ein Buch schreiben können.
Ja, das wird dann die Vierte Republik. Langsam gehen ihm nämlich die Republiken aus.
Aber naja, Frankreich hat auch so einige. Also.
Ja, fünf. Aber ja, bei den Franzosen da hat es halt auch immer einen wirklich manifestierbaren Umschwung gegeben. Oder? Die Erste Republik ist dann, kann man das Konsulat noch als Erste Republik rechnen, aber zumindest dann ins Erste Kaiserreich übergegangen. Dann war eben Napoleon, dann haben wir die Restauration, dann haben wir die Julimonarchie, dann haben wir die Zweite Republik, dann haben wir das Zweite Kaiserreich, dann haben wir die Dritte Republik, dann haben wir den Krieg, dann haben wir die Vierte Republik, die geht fast in einem Putsch zunieder, dann kommt Charles de Gaulle und gründet die Fünfte Republik, und alle sind mit guten Verfassungen und verschiedenen Umbrüchen ausgestattet worden, und bei uns ist jetzt ein Wahlergebnis und alle sagen, die Republik ist am Ende, aber ja, man kann drüber streiten.
Wir werden jetzt nicht weiter darüber streiten. Worüber man auch nicht streiten kann, ist Griechisch und Latein. Ich möchte mich noch ganz am Ende einen Kommentar von Christian Seidel nicht zur Gänze vorlesen, aber zumindest aufgreifen, der immer sehr, sehr tolles Feedback uns gibt und auch sehr wohlwollend formuliert. Er sugarcoatet das immer sehr gut.
Das ist gut, also, ja. Ich hab's immer gern, wenn mir jemand freundlich sagt, dass ich ein Trottel bin. Aber ja, bitte.
Und das schafft er. Genau. Also er hat zwei kleinere sprachliche Ergänzungen und er hat sehr schön gesugarcoated, weil der erste Satz war, jetzt wissen wir alles über die Antarktis, was wir uns nie zu fragen getraut haben, Rufzeichen, also mal zuerst was Nettes und dann eben kurz diese Ergänzungen. Aber es sind keine Ergänzungen, sondern es ist eigentlich ein, Leute, hat da was Falsches gesagt, beziehungsweise ich, ja, mit meiner gefährlichen Halbbildung, weil ich habe irgendwie gesagt, Antarktis, ist das so wie Anti, ja, ist das so wie, oder Ante, so wie davor, und er hat eben gesagt, das Ant, das in der Antarktis steckt, ist nicht das Lateinische, das eben für vor steht, sondern dessen Griechisches mit Ante über das urindogermanische verwandte Pendant, das räumlich aber gegenüber anstatt bedeutet. Also eben die gegenüberliegende. Und ich glaube, du hast mich da aber könnte eh sein, dass du mich da ausgebessert hast. Ich war jedenfalls vollkommener Missinformation, Halbbildungsralle, der einfach gesagt hat, Ant, das klingt wie Ante, haben es die irgendwie davor gefunden und deswegen Antarktis genannt. Nein, es ist eben gegenüberliegend. Ant vom Griechischen.
Ich werde dich nicht davon abhalten, die ganze Schuld auf dich zu nehmen.
Ich tue das hiermit bereitwillig. Genau. Und dann hat er auch noch als zweites eine kleine Backmesserei, das sind seine Worte, zur Aussprache des Lateinischen. Wie gesagt, ich sage und ich poche darauf, ich darf Lateinisch aussprechen, wie ich will, weil es nicht mehr gesprochen wird. Deswegen ist jetzt Aussprache Anarchie. Aber für die Nicht-Sprach-Anarchisten hat er eben hier noch gesagt, es hat ihn nämlich beim Anhören so oft gerissen, beim Wort, wenn ich sage Terra Nullius. Ja. Terra Nullius.
Damit Terra Nullius.
Genau. Genau. Ich weiß schon, wenn ein lateinisches Wort auf Ius oder Jus endet, dann ist das normalerweise das I betont, beim Filius zum Beispiel, aber eben hier nicht. Warum? Weil eine der lateinischen Betonungsregeln sagt, dass in einer Wortform, deren vorletzte Silbe einen langen Vokal hat, diese Silbe betont ist. Und tatsächlich ist bei Nullius oder Nullius oder Nullius das I im Gegensatz zum zweiten I von Filius lang. Folglich muss es, und jetzt heißt es eben, glaube ich, ich werde es trotzdem falsch aussprechen, Terra Nullius?
Nullius.
Oder Nullius, ja. Aber er sagt, wahrscheinlich betonen das alle Völkerrechtler falsch. Ich möchte nicht für alle Völkerrechtler sprechen. Dieser Völkerrechtler betont es jedenfalls falsch. Also der Nullius.
Burn! Ja, ich weiß auch nicht, ob ich es jetzt richtig betont habe. Mein Lateinlehrer, der Herr Professor Gögel, hat immer gesagt, wenn euch jemand fragt, wer euch in Latein unterrichtet hat, sagt es nicht wer. Also gegen diese Regel habe ich gerade verstoßen.
Ah, ja, der Professor Trachter, der mich in Latein nicht nur unterrichtet, sondern auch durchfallen hat lassen, hat so etwas nie gesagt, aber er hat mich ja auch durchfallen lassen, also der wird jetzt eben sagen, seht, jetzt wisst ihr, warum ich ihn damals im Jahr 2000 in der 5. Klasse als einer von 5 Lehrern habe durchfallen lassen.
Quide sunt vires tamen est laudanda voluntas.
Nemo plus juris transferre potes quam ipse habet.
Ida ist. Gut, lassen wir es bleiben, bevor wir unser Latein noch ganz ausreizen und der arme Herr Seidel noch einmal uns korrigieren muss.
Ja, also, es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. Schön, dass du da warst, schön, dass ihr zugehört habt, sogar bis jetzt. Schönen Start in dieses wunderbar beginnende Jahr 2025. Beim nächsten Mal reden wir dann darüber, wie genau die USA Kanada in ihren Staat eingegliedert haben, über ihre Annexion von Panama und von Grönland und alles.
Sehr gerne. Ich habe nämlich letztens wirklich was Spannendes gelesen über, glaube ich, Fall Rot heißt es, ein Angriffsplan des Vereinigten Königreiches auf die USA vor dem Ersten Weltkrieg. Also halt wirklich eine strategische Planung für den Kriegsfall. Können wir gerne mal drüber reden, so groß, die amerikanischen Expansionspläne.
Sehr, sehr gerne. Gut, also, damit nur noch von meiner Warte aus ein Ciao aus Wien.
Und Bussi Baba aus Feldkirch.